Noch ist es nicht final entschieden, aber die Anzeichen verdichten sich, dass Kevin Prince Boateng noch ein Jahr bei Hertha dranhängen wird.
Spielt er dann in der A-Mannschaft oder im Metaverse-Team der Hertha?
Ja, also wer da heiraten kann, ne, also der kann da auch Fußball spielen. Aber wir wissen es Stand jetzt auch nicht, ob er zum Beispiel in Kryptowährung bezahlt wird oder altmodisch in Euro. Aber Malte, wir wissen, was wir heute für euch vorbereitet haben.
Natürlich, wir schauen auf den vielleicht einzigen Gewinner der bisherigen Nations League-Spiele aus deutscher Sicht. Wir berichten von gebremster Euphorie und ja, vielleicht schon ein bisschen Panikstimmung im Stall von Ferrari. Und wir stellen euch den vielleicht schnellsten American Footballer aller Zeiten vor.
Guten Morgen also, Zustand jetzt, eurem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weitersagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt geht's los mit unserem neuen News-Blog. Der wird werktäglich um 9, um 12, um 17 und um 20 Uhr auf den neuesten Stand jetzt gebracht. Ihr könnt uns also den ganzen Tag über hören bis zum Abend. Macht das gerne.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Analyse.
Viele Gewinner gibt es ja Stand jetzt in der Nations League bei den bisherigen Spielen nicht. International, aber vor allem auch in der deutschen Mannschaft, ne?
Nö, viele nicht, aber einen auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, Jonas Hofmann, den Gladbacher, den kann man da schon nennen, obwohl er ja gegen Ungarn, na gut, da hätte er den Sieg dann eigentlich auch klar machen können. Den hat er auf dem Fuß, ja, hat verzogen, aber er ist trotzdem Stand jetzt treffsicherster Spieler im Flick-Team. Hat in den letzten 4 Länderspielen 3-mal getroffen und dürfte, wenn er sich nicht verletzt, das Ticket für die WM schon mal fest in der Tasche haben.
Ja, der hat mich persönlich auch überzeugt, noch dazu ein sehr bescheidener Kerl und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ja, vor allem ist er ist auch sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Ne? Er ist ein super Allrounder, der kann offensiv glänzen, der kann Tore schießen, wie er es ja jetzt mehrfach gezeigt hat, kann aber auch überzeugend den rechten Außenverteidiger geben. Auf den Posten wäre er, ja, wie soll ich sagen, also eine ziemlich gute Verlegenheitslösung vielleicht, ja. Genau wie auch in der Zentrale. Obwohl er in der rechten Offensive, er sich natürlich generell wohler fühlt. Das ist so eine angestammte Position bei ihm und da hängt, glaube ich, sein fußballerisches Herz ein bisschen dran.
Ja, obwohl es für ihn, glaube ich, gar nicht so wichtig ist, wo er letztlich spielt. Er ist eben fleißiger Arbeiter, stellt sich in den Dienst der Mannschaft, kickt da, wo er gebraucht wird. Und das nicht unbedingt immer mega spektakulär, sodass jetzt die Fans vor Verzückung mit der Zunge schnalzen oder Manchester City zum Beispiel das Scheckbuch rauskramt. Aber sein Spielstil ist im Grunde wie seine ganze Art. Du hast es vorhin gesagt, er ist bescheiden. Er auch kommt eher ein bisschen nüchtern rüber, aber unheimlich verlässlich. Der beschränkt sich auf das Wesentliche und man merkt ihm einfach an, dass er sich nicht nur um Fußball Gedanken macht, nicht nur um das, was da dranhängt, nicht nur das Luxusleben eines Stars lebt. Er macht sich mit 29 Jahren auch schon Gedanken um die Karriere nach der Karriere. Zum Beispiel Franchise-Nehmer einer Sandwich-Kette, hat auch ein Immobilienunternehmen. Und er sagt ja auch selber, er freut sich schon auf die Zeit nach der Fußballerkarriere, wenn er dann mal einen geregelten Arbeitstag hat. Das ist was, was ihm im Moment Stand jetzt sehr fehlt, was er dann aber gerne wieder haben will. Und vor allen Dingen möchte er dann freie Wochenenden haben.
Ja, also, aber er ist ein super Typ, oder? Also wenn man das so hört, also klingt super und es ist genauso einer, wie es ihn früher in deutschen, sehr erfolgreichen deutschen Mannschaften auch gab, so ein im besten Sinne Nobody, also den man eigentlich so gar nicht auf dem Zettel hat, der eher so wirkt wie ein Mitläufer, aber doch wirklich super Akzente setzt und damit unfassbar mannschaftsdienlich ist. Ich glaube, den brauchen wir. Also ich glaube, so jemanden, so einen stillen Helden, den braucht auch ein solches Team. Und deswegen freue ich mich, zum Beispiel ihn ja auch heute Abend gegen Italien wieder sehen zu können. Und ja, also bei der Weltmeisterschaft, also da wird er sich, ich gehe ganz davon aus, dass er dabei ist, und da wird er sich natürlich voll in den Dienst der deutschen Nationalmannschaft stellen und wird da bestimmt auch einer der Gewinner sein. Also wenn er selbst, wenn er so offensiv weiter bleibt, also wenn er sein Spiel weiter so macht und so effektiv ist, obwohl er, bleiben wir mal bei der Vokabel, offensiv, er würde das offensiv, und das ist eben sein Wesen, so nie formulieren.
So ein bisschen wie der Friesen-Alemão, ne? Dieter Eils.
Ja, genau, ganz genau. Ja, so ist es.
Top-Thema.
Mit Ferrari ist das ja auch so ein bisschen wie mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ne? Zu Saisonbeginn große Euphorie, weil alles gepasst hat, vermeintlich. Ferrari hatte ja auch wieder gewonnen. Die Stimmung war entsprechend überschwänglich.
Ja, also man war sich sicher, überall Ferrari ist zurück. Viele schwärmten sogar von einem roten Wunderauto und Charles Leclerc galt schon als neuer Kronprinz der Formel 1, als Mann, der das wilde Pferd endlich gezähmt hat.
Ja, der Schöne und das Biest sozusagen, das wurde ja, als genau. Die perfekte Kombination ausgerufen, ja sogar schon als weltmeisterliche Verbindung fast verkauft, also bei Ferrari träumte man jedenfalls dann schon ein bisschen lauter sogar vom ersten Titel seit 2007 und dass man davon träumte, das ist noch gar nicht lange her, gerade mal so 2 Monate, da fing das an.
Ja. Und irgendwie war es ja auch gar nicht zu Unrecht. Die haben ja auch super performt. Aber wie schnell sich so ein Gefühl, eine Stimmung ins Gegenteil umkehren kann, merkt man jetzt natürlich wieder. Denn von der großen Euphorie ist stand jetzt nichts mehr übrig. Stattdessen herrscht nun in Maranello wieder so eine bekannte Krisenstimmung. Das kennen Sie ja. Da sind Sie ja erprobt in den letzten Jahren.
Ist ja auch verständlich, ich meine, das Rennen von Baku, das ist ja jetzt auch noch in nicht bester Erinnerung, sondern in schlimmster Erinnerung, muss man ja wirklich sagen, das markiert schon einen neuen Tiefpunkt auf Ferrari-Seite, denn ein defektbedingter Doppelausfall von Leclerc und Carlos Sainz, das ist schon ein heftiger Schlag ins Kontor.
Naja, und das spiegelt sich natürlich auch auf die anderen Teams, deren Motoren dafür benutzt werden. Ne? Die waren ja auch sehr erfolglos. Insgesamt sind ja 4 Ferrari ausgefallen. Und also diese ganze Nummer ist ja auch nicht einfach zu beheben. Ne? Das Problem sitzt eben nicht im Cockpit. Man kann nicht sagen, Leclerc, der ist in irgendeiner Art schuld, ist ein Bruchberot. Nein, der hat sich nichts vorzuwerfen. Der macht eigentlich alles richtig, ist noch dazu super schnell, wenn das Auto mitspielt. 6 von 8 möglichen Poles zum Beispiel hat er geholt. Aber was nützt das, wenn die Technik oder eben die Strategen ihm einen Streich durch die Rechnung machen?
Ja, eben, aber es ist ja, man muss ja auch sagen, klar, jetzt ist Krisenstimmung, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit, die Probleme in den Griff zu kriegen. Es ist ja noch nicht zu spät, es ist ja noch nicht alles verloren, sind ja noch ein paar Rennen zu fahren, 18 erst gefahren, 22 sind es insgesamt ja. Und der Rückstand auf Red Bull und Verstappen beträgt jetzt auch erstmal 34 Punkte, also theoretisch kann man das noch aufholen.
Naja, übrigens bin ich eben kurz ins Fußballjargon abgerückt. Ich habe gesagt, einen Streich durch die Rechnung. Ja, also der Streich, das ist dann andere. Wir müssen, es ist ein Strich durch die Rechnung. Ich dachte, irgendwas war an meinem Satz gerade falsch. Na gut, aber du sagst, also es ist noch ein kleines bisschen Zeit, aber viel Zeit darf man sich ja dem da auch nicht mehr lassen. Und an der Zuverlässigkeit, da muss definitiv in Maranello gearbeitet werden. Weitere Fehlschläge darf man sich auf keinen Fall mehr erlauben, sonst ist auch da irgendwann, ich wollte sagen, sonst brennt der Baum. Mir fällt nichts Besseres in Sachen Pferd
ein. Noch ein Fußballtrainer.
Ja, siehst du genau. Ach, das läuft heute.
Ja, ich bring den Alemão rein, du den Alemann. Also von
ja,
daher.
Das ist besser geht's nicht. Ja, also keine Fehlschläge sagen, mehr dann, aus. Hm?
Dann gehen wir Alemann doch mal rüber zur nächsten Rubrik.
Alles klar. Heute in der Sportgeschichte.
Am 14. Juli 1993, vor genau 29 Jahren, da wurde der Traum des Modeunternehmers Gerhard Gary Weber Wirklichkeit.
Ja, der hat sich nämlich in den Kopf gesetzt, in Halle in Westfalen ein Tennisrasenturnier auszurichten. Quasi Wimbledon in der Provinz. Dafür hat er jahrelang gearbeitet.
Erdbeeren angebaut, unter anderem, glaube ich, auch. Aber es ging tatsächlich dann 1993 los. Allerdings zunächst ein bisschen kleiner. Klar, Provinz, also da muss man sich auch erstmal dann ein bisschen hocharbeiten. Und so groß wie Wimbledon ist es ja heute ja auch nicht. Aber kommen wir gleich zu. Aber der Anfang war schon wirklich ja, ein bisschen zäh. Die deutschen Superstars Becker und Stich waren gar nicht am Start. Die haben gesagt, nö, wir spielen lieber in London im Queen's Club.
Ja, und das vermeintliche Zugpferd damals, der Wimbledon-Sieger Andre Agassi, war schon in der ersten Runde gegen Karl-Uwe Stäbe ausgeschieden. Also das ist, so erinnert quasi höchstens der Dauerregen an das große Vorbild an Wimbledon. Ja.
Aber trotzdem, man hat damals schon gemerkt, das Turnier hatte Potenzial. Das hatte vor allem auch der Turniersieger bei der Premiere erkannt, der Franzose Henri Leconte, der schlug im Finale ja André Medvedev und schwärmte hinterher. Bisher gab es 1 Wimbledon, nun gibt es 2. Klar, wenn man gewinnt, findet man alles gut.
Ebenso. Und er sollte recht behalten, ja. Auch die Entwicklung des Events schritt rasch voran. Das Stadion, das hat ein Dach bekommen. Das Turnier wurde 1994 dann auch mit dem ersten deutschen Sieger sozusagen dann auch belohnt. Das war dann auch Michael Stich. Auch Boris Becker gab sich dort die Ehre.
Ja, und mittlerweile ist Roger Federer mit 10 Titeln der Rekordsieger und auch unter neuem Namen, heißt ja nicht mehr Gary Weber Open, und trotz einer Corona-Pause ist das ganze Turnier natürlich aus dem Kalender der ATP gar nicht mehr wegzudenken. Aktuell läuft's ja auch in dieser Woche wieder.
Analyse.
Malte, wir müssen noch über Devon Allen sprechen, ne? Einen der schnellsten Hürdensprinter aller Zeiten. Der lief am Wochenende die drittbeste Zeit, die jemals über 110 Meter Hürden jemals gelaufen wurde.
Ja, krasse Zeit. Beim Grand Prix in New York rannte er in 12,84. Das ist nur 0,04 Sekunden über dem Weltrekord. Und bei diesem Lauf, da hängte Devon Allen auch Grant Holloway ab. Das ist ja immerhin der Weltmeister, der ist Silbermedaillengewinner bei Olympia in Tokio und der zweitschnellste aller Zeiten. Also den hat er in diesem Rennen zumindest mal geschlagen.
Ja, und das Kuriose an diesem Devon Allen ist, dass er zweigleisig fährt. Also sich nicht nur für Leichtathletik interessiert und sich darauf konzentriert, und zwar mit Bravour, sondern parallel auch noch an seiner Football-Karriere arbeitet.
Ja, das hat er schon zu College-Zeiten bis 2016 gemacht. Da hat er in Eugene an der University of Oregon studiert und parallel dann eben auch Leichtathletik gemacht und Football gespielt, sich dann aber 2016 erstmal auf die Leichtathletik konzentriert. Und er stand ja auch immerhin zweimal schon in Olympischen Finals.
Ja, in Tokio verpasste er nur ganz knapp Bronze. Auch damals fehlten 0,04 Sekunden und dann, dann kam bei ihm der Gedanke auf Leichtathletik. Oh, habe ich jetzt lang genug gemacht, ne? Jetzt konzentriere ich mich mal aufs Ei. Jetzt spiele ich mal Football.
Ja. Er hat sich als Wide Receiver einen Vertrag bei den Philadelphia Eagles gesichert, hat den unterschrieben für 3 Jahre und sich da die Grundlagen dann auch für seine geplante letzte Leichtathletik-Saison erstmal geholt. In der will er sich jetzt über die US Trials nochmal für die WM im Juli qualifizieren, dann dort starten und 2 Tage nach Ende der WM will er dann mit den Eagles ins Trainingscamp ziehen und sich dann auch für einen festen Platz im NFL-Kader empfehlen und für $800.000 Jahresgage. Die kriegt er aber nur, wenn er auch wirklich in das Team dann reinrückt.
Ach, herrlich, oder? Man darf gespannt sein, ob dieser Jobwechsel dann für ihn, um mal im Bild zu bleiben, nicht vielleicht doch eine zu große Hürde darstellt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Naja, Fußball satt, ne? Gibt's auch heute wieder, vor allem mit der deutschen Fußballnationalmannschaft im Fokus nach 3 Unentschieden. Soll ja... Im Grunde muss es so sein, heute ab 20.45 Uhr im Nations League Klassiker gegen Italien in Gladbach ein WM-Zeichen gesetzt werden. Ein Ausrufezeichen darf es auch sein.
Außerdem duellieren sich Neuseeland und Costa Rica in Katar ab 20 Uhr um das letzte offene WM-Ticket und das bringt einem dann einen Platz in der deutschen Gruppe.
Und im Basketball geht's auch hoch her. Da steht Herausforderer der FC Bayern München, die Baskets gegen Alba Berlin zu Hause im Auditorium unter Zugzwang. Ab 18 Uhr startet das 2. Finalspiel in der BBL um den Meistertitel. Alba liegt in der Serie nach einem 1:0 Heimsieg oder nach einem Heimsieg mit 1:0 vorn. Das wird spannend.
Ja, und mehr Infos zu alledem gibt's natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wenn ihr morgen auch wieder einen knarrenden Stuhl hören wollt, ja, dann schaltet ein, denn wir sind ab 7.07 Uhr wieder für euch da. Ja, da muss ich aber mal hier mit dem Ausstatter sprechen. Das geht ja so mal gar nicht, ja.
Im Podcast sieht da etwa einer an deinem Stuhl?
Möglicherweise. Also jetzt erstmal quietscht einer an meinem Stuhl, aber vielleicht ist das auch, sägt er jetzt auch bald. Malte, vielleicht müssen wir den Moment jetzt genießen. Man weiß nie.
Du hast meine vollste Rückendeckung.
Okay, bring mir Öl.
Und ich hoffe, er hat auch eure vollste Rückendeckung und wir haben beide eure Rückendeckung. Und ihr hört weiter rein, denkt ans Abonnieren und ans Bewerten und dann hören wir uns natürlich morgen wieder. Andreas ölt dann noch seinen Stuhl bis dahin, dann ist es vielleicht auch ein bisschen leiser. Auf jeden Fall gibt's jetzt den Gruß und den Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ich hatte schon ein bisschen die Angst, dass du denkst, ich quietsche so. Ja? Meine müden Knochen.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Oh.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.